Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Michelle von Arx vom Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen an der Universität Tübingen. Hallo, liebe Michelle.
Ja, hallo Dagmar. Vielen Dank, dass wir das machen. Ich freue mich total.
Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal ganz kurz so deinen bisherigen wissenschaftlichen Werdegang vorstellen.
Jawohl. Also ich habe meinen Bachelor in Biologie an der Uni Zürich gemacht. Ich komme aus der Schweiz. Das hört man vielleicht irgendwann während dem Interview auch. Und danach mein Master so halb an der Uni Zürich und die praktische Arbeit aber schon hier am ZMBP. Und während dem Bachelor habe ich auch meinen jetzigen Supervisor, Studio Grenier, kennengelernt, weil ich da ein Modul hatte und das hat mich so fasziniert, dann bin ich gleich mit umgezogen nach Tübingen.
Mhm, sehr spannend. Also du bist derzeit in der Arbeitsgruppe von Dr. Julien Grenier als Teil des TRR 356. Und das Labor von Dr. Julien Grenier untersucht Nanosignaling und heißt auch oder nennt sich Nanosignaling Lab. Was ist und was macht ein Nanosignaling Lab eigentlich?
Also um das zu erklären, muss ich ein wenig ausholen. Also alles Leben besteht ja aus Zellen. Und Zellen, die haben eine Plasmamembran, also eine Lipid-Doppelschicht, die um die Zelle rumgeht. Und wie diese Lipide und alle die Proteine, die in der Zelloberfläche sind, organisiert sind, ist nicht so gut verstanden. Also es gibt Proteine, die organisieren, wie diese Membran rumschwimmt. Und es gibt andere Proteine, wie zum Beispiel Rezeptoren, die schwimmen rum oder die machen Sachen. Und wie das alles zusammenspielt mit all diesen Millionen von Molekülen, das versuchen wir zu verstehen. Also einerseits schauen wir organisierende Proteine an und andererseits die Proteine, die quasi organisiert werden.
Also Proteine, das sind ja Eiweißstoffe. Und diese Eiweißstoffe, so stelle ich mir das vor, schwimmen jetzt quasi in einem Meer aus Lipiden herum. Und jetzt ist dieses Meer aber nicht eine gleichmäßige Masse, sondern es gibt dort bestimmte Substrukturen.
Genau, dynamisch organisierte Substrukturen. Mhm. Die sind nicht fix. Früher dachte man immer, diese Lipid-Raft-Hypothesis, früher dachte man immer, dass es einfach fixe Strukturen sind, die wie Boote auf der Plasmamembran rumschwimmen, aber immer mehr sieht man, dass es nicht ein fixes Boot ist, sondern ein Assembly, was ganz dynamisch ist. Also wenn es sein muss, können diese verschiedenen Bauteile schnell zusammenfinden, aber sie können auch schnell wieder auseinandergehen.
Das ist total spannend. Was mich jetzt da interessiert ist, aber was hat das Ganze mit Pflanzen und Mikroben zu tun? Weil unser TRR 356 Plant Microbe beschäftigt sich ja mit Pflanzen-Mikroben-Interaktionen. Wie kommst du da jetzt ins Spiel?
Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Proteine. Unter anderem gibt es ja Rezeptoren. Und also noch spezifischer, es gibt Immunrezeptoren, wie bei uns Menschen. Also wenn man infiziert ist mit einem Virus oder einem Bakterium, hast du ja Rezeptoren vom Immunsystem, die das irgendwie wahrnehmen müssen, um dann den Körper zu sagen, jetzt machen wir eine Immunantwort. Mhm. Und das sind Zelloberflächenrezeptoren und die sind in der Plasmamembran drin. Und jetzt untersuche ich halt genau das bei Pflanzen. Also wir haben ein Protein, einen Rezeptor, der kann sogenannte Danger Molecules, also Gefahrstoffe von einem Bakterium wahrnehmen und an der Zelle oder der ganzen Pflanze sagen, jetzt müssen wir Immunantwort machen.
Du beschäftigst dich also mit den Molekülen, die wahrnehmen, ob eine Mikrobe vorhanden ist oder nicht. Und das Signal dann an das Zellinnere weitergeben, damit eben so eine Immunantwort, so eine Abwehrantwort entstehen kann. Welche Mikroben kann dein Rezeptor wahrnehmen? Sind das Bakterien oder Pilze?
Also ich arbeite mit vielen verschiedenen Rezeptoren, aber am meisten arbeite ich mit einem, der jeder Pflanzenwissenschaftler und Pflanzenwissenschaftlerin gut kennt. Das ist FLS2. Wenn man ein Bakterium hat, hat das Bakterium meistens Flagellen, also so wie Geißeln, mit dem es schwimmen kann. Und das ist sehr konserviert. Also das ist bei ganz vielen Bakterien dasselbe. Und wenn es schwimmt, verliert es kleine Stücke davon. Das sind eben diese Danger-Moleküle, diese Gefahrmoleküle, die man wahrnehmen kann. Und mein Rezeptor, also FLS2, zusammen mit einem Co-Rezeptor, also einem kleineren Rezeptor, der auch da sein muss, damit die zwei zusammenkommen können und wie ein Puzzlestück binden können, die nehmen das wahr. Also nehmen einen kleinen, konservierten Teil von Bakterien wahr.
Mhm. Also du FLS2, das ist der Flagellin-Sensing-Rezeptor 2, gell? Und das kleine Molekül, das Bruchstück, das Flagellin, den untersuchst du eben jetzt, wie der, in welcher Dynamik sich der in der Plasmamembran verhält?
Genau, also ein bisschen angedeutet, meistens funktionieren Rezeptoren nicht alleine, sondern sie brauchen einen Co-Rezeptor, also ein zweites Stücklein, was da sein muss.
Das ist in dem Fall BAC1, nehme ich
an. Genau. Mhm. Ich wüsste nicht, wie fest ich in Details gehen darf. Also ja, in meinem Fall ist es FLS2 und BAC1. Und die müssen halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf dieser Plasmamembran sein, um einen Komplex bilden zu können. Also wenn FLS2 FLAG22 bindet, dann kommt oder sollte im Idealfall BAC1 dazukommen und dann gibt es intrazellulär eine Immunantwort. Und jetzt ist die Schwierigkeit halt, wie gesagt, dass es Billionen von verschiedenen Molekülen in und auf der Plasmamembran gibt und BAC1 nicht nur ein Co-Rezeptor für FLS2, sondern auch für ganz viele andere Rezeptoren ist. Und wie dieses System funktioniert, dass man eine schnelle und spezifische Immunantwort hat, ist nicht so ganz verstanden.
Was heißt denn schnell? Wie lange dauert das, bis eine Immunantwort ausgelöst ist?
Weniger als 30 Sekunden.
Okay, das ist durchaus schnell. Also da klang jetzt schon ganz viel Begeisterung für dein Forschungsthema durch. Aber wenn du es jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen möchtest, was fasziniert dich besonders an deinem Forschungsfeld?
Ja, tatsächlich, dass wir nicht so viel darüber wissen, über einen extrem grundlegenden Mechanismus. Also wir wissen, wie, wenn der Komplex mal vorhanden ist, was danach passiert, wie die Immunantwort aussieht, welche Proteine modifiziert werden. So Sachen sind eigentlich relativ gut erforscht. Aber wir wissen nicht, wie der erste Schritt von Complex Formation eigentlich funktioniert.
Und dieser Komplex oder diese Complex Formation, das ist die Bildung des Komplexes aus diesem FLS2-Rezeptor und diesem Co-Rezeptor BAC1.
Genau.
Warum ist es so wichtig, diese Complex Formation? Was für Folgen kann das haben oder welche Rollen spielen diese Rezeptoren sonst?
Also FLS2 ist relativ spezifisch, eben nur für dieses eine kleine Epitop in diesem Bakterium. Aber BAC1 zum Beispiel ist auch ein Co-Rezeptor für ganz viele andere Hauptrezeptoren oder solche Rezeptoren, die Liganden dann binden. Und wie gesagt, wie das alles in Zeit und Raum auf der Plasmamembran organisiert ist, ist nicht so gut verstanden. Also wir haben einen Co-Rezeptor, der ganz viele Funktionen haben kann, der als Co-Rezeptor viele, viele andere Rezeptoren da sein kann. Und gleichzeitig müssen wir eine spezifische Antwort kriegen.
Der Ligand ist das Molekül, das vom Rezeptor gebunden wird, so wie Schlüssel-Schloss. Ja, also
genau.
Der Schlüssel für das Schloss und das Schloss ist der Rezeptor. Und du hast jetzt gesagt, dass FLS2 sehr spezifisch ist, eben nur dieses Flagellin oder dieses Epitop aus dem Flagellin bindet und das wichtig ist für die Immunantwort. Und dann haben wir diesen Co-Rezeptor, das BAC1, welches in ganz vielen Komplexen eine Rolle spielt. Was für Komplexe können das sein zum Beispiel?
Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob die Namen jetzt lustig interessant sind, aber zum Beispiel mit BRI1. Das ist ein Hauptrezeptor, der einen Ligand bindet, der wichtig ist für zum Beispiel Wachstum von der Pflanze. Oder dann haben wir auch Sachen, die wichtig sind bei der Entwicklung von Pflanzen, bei Samenentwicklung zum Beispiel. Also er hat ganz, ganz, ganz viele Funktionen.
Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Bedeutet das, wenn jetzt die Immunantwort aktiviert ist, also BAC1 an FLS2 bindet, dass das dann negative Auswirkungen auf das Wachstum hat, weil BAC1 dann nicht mehr für diesen BRI1-Rezeptor zur Verfügung steht?
Also tatsächlich gibt es einen sogenannten Trade-off zwischen Immunität und Wachstum, aber es ist noch nicht ganz klar, ob das auf der ersten Ebene, quasi auf der Complex-Formation-Ebene ist oder viel später. Aber tatsächlich, wenn man zum Beispiel diesen Ligand für FLS2, dieses Flag von dem Bakterium, auf Pflanzen tut, dann wachsen sie nicht mehr so gut. Also ja, ob dann der erste Schritt, das Vorhandensein von BAC1 auf der Plasmamembran, ob das quasi der Faktor ist, der macht, dass es nicht frei ist für Wachstum, ist nicht so ganz klar. Also es wird vor allem vermutet, dass weiter unten mit Genexpression und so, dass das der Hauptgrund ist.
Warum also Trade-off, da meinst du eben so einen Handel oder ein Abwägen?
Genau.
Entweder ich mache viel Immunantwort oder ich mache viel Wachstum.
Weil alle diese Prozesse brauchen ja extrem viel Energie, also ein Protein herzustellen und eine Immunantwort oder eine Wachstumsantwort zu machen, braucht ja ganz viel Energie und da will man nicht in alles gleichzeitig investieren.
Das ist sehr spannend, weil das hat ja auch große Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wenn ich jetzt dafür sorgen möchte, dass mein Weizen besonders hohen Ertrag hat und gut wächst und gleichzeitig möchte ich, dass der besonders immun ist, sollte ich im Hinterkopf vielleicht behalten, dass da so ein Trade-off, so ein Handel stattfinden kann und das möglicherweise dazu führt, dass wenn meine Pflanzen besonders immun sind, meine Ernte vielleicht kleiner ausfällt. Was sagst du dazu?
Das ist schwierig, so generalisierte Antworten zu geben, weil also in der Biologie ist es immer viel komplexer, als man denkt. Aber ja, tatsächlich erhoffe ich mir, dass durch mein Projekt diese Grundlagenforschung ein bisschen vorangetrieben wird und was dann halt schlussendlich auch hilft, besser zu verstehen, warum jetzt eine Pflanze gut wächst oder nicht so gut wächst.
In deiner bisherigen Forschung gab es da irgendein Ergebnis, das dich besonders überrascht hat?
Bis jetzt ist es, wie robust das System ist, also wie robust FLS2 und BAG1-Komplexformation ist. Also um herauszufinden, was wichtig ist, dass diese zwei Rezeptoren sich finden auf der Plasmamembran, versuche ich natürlich, dieses System irgendwie ein bisschen zu stören. Also ich kann zum Beispiel rumspielen mit der Lipidkonzentration in der Membran oder ich kann versuchen, die einen Rezeptoren ein bisschen schneller oder langsamer zu machen oder auch sonst in der Zelle hat es ja ein Zytoskelett. Ich kann das zerstören. Und bis jetzt, egal was ich mache, ist es immer noch ziemlich robust. Also die binden sehr gut miteinander. Die können, also dieses Puzzleteil, wenn die zwei Stücke da sind, dann macht es spups wie zwei Magnete und die sind zusammen und sind happy. Das scheint ein sehr zentraler Mechanismus zu sein, der sehr mit hoher Affinität sich finden kann.
Und Michelle, wie kann ich mir deinen Laboralltag vorstellen? Sitzt du da meist am Computer oder pipettierst du irgendwie vor dich hin? Wie sieht das so aus im Alltag?
Es ist extrem abwechslungsreich und ich bin auch, also das ist einer der Hauptvorteile an unserem Job, finde ich. Jeder Tag ist anders und ich bin, also ursprünglich fand ich auch das Tolle an Wissenschaft, dass es nicht jeden Tag dasselbe ist, sondern jeden Tag erfährst du neue Sachen, du machst andere Experimente, kannst es dir selber einteilen, was manchmal ein bisschen stressig ist, weil, ich sag, Time-Management, wenn Sachen dann nicht funktionieren, ist nicht so einfach, aber andererseits ist man extrem flexibel. Ich habe tatsächlich gerade mit dem Modellieren und den Simulationen von den Proteinen einen großen Teil, den ich auch am Computer machen kann, was ich total toll finde, weil ich finde Programmieren extrem spannend und eigentlich also würde ich viel lieber noch mehr Bioinformatik machen. Und der andere Teil ist halt genau Wet Lab, also Nasslabor auf Deutsch, klingt ein bisschen lustig, aber das heißt einfach ja pipettieren, die Pflanzenarbeit, sich um die Pflanzen kümmern und halt diese Assays machen mit halt gesagt verschiedene Chemikalien, schauen, macht es einen Komplex oder nicht. Und natürlich Mikroskop, also ich verbringe ganz viele Tage in der Dunkelkammer am Mikroskop.
Und arbeitest du da meist allein oder seid ihr, wie viele Leute seid ihr in der Arbeitsgruppe und arbeitet ihr da auch viel miteinander?
Also gerade haben wir zwei, also sind wir zu dritt als PhDs und eine Postdoc und dann halt immer wieder Masterstudenten und Bachelorstudenten. Und je nachdem, also jeder hat so sein Spezialgebiet ein bisschen. Meinen Sie es jetzt eben Computer? Also wenn Leute Probleme mit dem Computer haben, kommen sie dann zu mir, auch wenn ich nicht immer helfen kann. Aber ja, wenn wir irgendein Codestück brauchen oder so, dann steuere ich das bei. Wenn wir was mit der Zellwand machen zum Beispiel, dann, also Pflanzen haben ja diese Zellwand, auch noch um die Zelle rum, dann gehen wir zum anderen PhD oder wenn wir spezielle Assays machen müssen, gehen wir zu der. Also wir teilen eigentlich alles, aber wir haben schon unsere Spezialgebiete.
Du sprachst jetzt von PhDs und Postdocs. Was genau ist das eigentlich?
Mit PhD meinte ich ganz korrekt eigentlich Candidate, also ein PhD-Kandidat. Das heißt, das ist ein Doktorand oder eine Doktorandin. Das heißt, wir haben den Doktortitel noch nicht, wir sind jetzt gerade daran und hoffen, dass wir dann einen Doktorabschluss kriegen. Und Postdocs sind die Leute, die den PhD-Abschluss schon haben. Die haben also einen Doktor und die arbeiten halt mit dem Doktortitel. Und dann theoretisch wäre der Werdegang, dass man Research Group Leader wird irgendwann und dann hoffentlich Professor, Professorin.
Wie wichtig ist denn interdisziplinäre Zusammenarbeit in deiner Forschung? Und falls sie wichtig ist, kannst du uns praktische Beispiele nennen dafür?
Also interdisziplinäre Forschung ist, glaube ich, für fast alle Projekte immer wichtig. Weil also jedes Wissen ist ja irgendwie begrenzt und wenn man nicht mehr weiterkommt, dann wendet man sich an Leute, die das besser können. In meiner Forschung haben wir verschiedene Kollaborationen, zum Beispiel mit Physikern und Informatikern und Mathematikern, die uns helfen, die Plasmamembran und diese Rezeptoren zu simulieren. Und dann können wir zum Beispiel Schlüsse daraus ziehen, wenn jetzt mein Rezeptor lieber mit gewissen Lipiden interagiert als mit anderen, können wir Schlüsse daraus ziehen, ja, was heißt das jetzt, wo diese zwei Rezeptoren auf der Plasmamembran sind oder was passiert, wenn die sich jetzt binden? Wie verteilen sich dann die Lipide? So Sachen.
Okay, also du hast jetzt gesagt, dass ihr zusammenarbeitet mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Mathematik, Informatik und Physik. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Zusammenarbeit im TRR 356 Plant-Microbe-Verbund? Habt ihr da auch Kollaborationen?
Ja, auf jeden Fall. Also durch das, dass wir ja einzelne Moleküle anschauen müssen, die dynamisch in der Plasmamembran rumschwimmen und wir ein super cooles Super-Resolution-Mikroskop haben, das wir, das eigengebaut wurde hier und das wir mittlerweile auch ziemlich gut bedienen können, ergeben sich dadurch ganz viele Interaktionen. Also wenn Leute ihre Proteine anschauen und dann denken, dass es interessant sein könnte, auch Time und Space Resolution zu haben, dann kommen sie zu uns und dann können wir das anschauen. Und das ist auch für uns extrem interessant, weil wir ja daran interessiert sind, welche Mechanismen bestimmen auch, wie Rezeptoren rumschwimmen. Und wenn wir da neue Rezeptoren kriegen, ist das ganz spannend.
Also beide Partner profitieren davon.
Auf jeden Fall. Das ist eine symbiotische Interaktion.
Super. Als junge Wissenschaftlerin, welche Chancen siehst du im standortübergreifenden Sonderforschungsbereich TRR356?
Gerade als junge Wissenschaftlerin ist es extrem toll, wenn man diese Nähe hat zu Wissenschaftlern. Normalerweise, wenn man jetzt auf einer Konferenz ist, muss man immer zuerst networken und socializen und es gibt immer diese Barriere. So, kann ich jetzt dahin gehen zu diesem Professor? Ich bin ja nur eine PhD-Studentin. Und jetzt mit dem TRR ist das ganz ein anderes, ein viel familiäreres Gefühl. Wenn ich jetzt mit meinen Forschungsergebnissen irgendwo bin, wo wir alle nicht mehr weiter wissen oder Fragezeichen haben, ist es viel leichter, rauszugehen, eine E-Mail zu schreiben oder eben einfach zu warten, bis die nächste Konferenz ist. Und dann kann man zu den Leuten hingehen und sie einfach so während der Kaffeepause mal fragen, was sie denn dazu meinen. Und dann, also dieser Austausch ist viel einfacher, als es sonst irgendwo ist.
Also geringere Hürden für den Austausch. Gibt es auch im TRR irgendwelche Aktivitäten oder Initiativen, wo du sagst, das hilft der Entwicklung meiner Karriere? Da gibt es vielleicht auch Rollen oder Role Models, die mir irgendwie...
Wir hatten ja dieses PhD Summer School, was eigentlich im November war, aber es war trotzdem eine Summer School. Und es war wahnsinnig toll organisiert. Also wir hatten da Workshops, wir hatten da Networking, wir hatten Leute eingeladen von Companies, dass man so ein bisschen die Idee bekommt, was könnte ich denn eigentlich danach machen? Und das hat auch den gesamten Zusammenhalt zwischen allen PhDs gestärkt, weil sonst ist man immer so ein bisschen isoliert. Also ich bin halt hier am ZMBP und kenne vielleicht die Leute hier, aber sonst niemand. Und da, also ja, wir haben jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe und wenn wir in München sind, dann sehen wir die anderen Leute. Also das ist wirklich ganz schön.
Also auch nebenbei noch ein paar Freundschaften geknüpft.
Das ist wirklich schön.
Über das Wissenschaftliche hinaus, ja, toll. Du machst heute ja in unserem Wissenschaftspodcast zur Forschung an Pflanzen-Mikroben-Interaktionen mit. Warum ist es dir wichtig, deine Forschung auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
Ich finde das extrem wichtig, weil ich meine, schlussendlich sind es die breite Öffentlichkeit und deren Steuergelder, von denen wir abhängig sind. Also haben die definitiv ein Anrecht darauf zu wissen, was wir machen. Und ich finde es wichtig, die Wissenschaft ein bisschen zu entmystifizieren. Also wenn man sonst Leute oder wie gesagt, wenn ich meine Verwandten oft frage, was deren Bild von Wissenschaftler war, sind es halt irgendwelche weißen, grauen, alten Männern in Kitteln, die irgendwie crazy GMOs machen, aber das ist ja nicht so. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man die Öffentlichkeit darüber informiert, was wir eigentlich tun mit den Geldern hinter diesen verschlossenen GMO-Türen und auch die
GMO, das sind genetisch veränderte Organismen.
Genau. Entschuldigung, ja. Und auch die Diskussion darüber ist natürlich extrem wichtig und auch über neue Techniken zur Genmodifizierung, dass die Bevölkerung da aufgeklärt ist, dass man im offenen Diskurs steht, das ist halt wichtig.
Michelle, da fällt mir ein, es war ja auch deine Idee, dass wir zu unserer Forschung eine Fotoausstellung machen können. Und das haben wir im letzten Jahr bereits gemacht und dieses Jahr machen wir es wieder. Und die Ausstellung letztes Jahr, die war wahnsinnig gut besucht. Wir hatten über 4.500 Besucher und Besucherinnen. Und jetzt vielleicht die Frage, wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass wir sowas machen können?
Ja, wenn ich durch mein Mikroskop gucke und ich diese kleinen Moleküle sehe und ich die dann auswerte, das sieht halt einfach super cool aus. Sieht aus wie ein Jackson Pollock-Bild. Und also ich bin immer noch fasziniert von der Arbeit und der Auswertung, die wir machen. Und ich dachte, wenn man das mal groß ausdrucken würde, wie wenn ich zum Beispiel ein Poster für eine Konferenz mache, dann finde ich das selber, sieht immer super hübsch aus. Und dann dachte ich, das könnte ja ein Weg sein, wie man die Wissenschaft irgendwie zu Leuten bringt. Und ich war total überrascht. Ich habe die Ausstellung dann auch einmal besucht und stand dann neben meinem Bild und das war mega toll. Und da waren ganz viele andere Leute und ich war extrem überrascht, wie viele Leute da hingekommen sind, aufmerksam alles gelesen haben. Und dann hat es ja auch so kleine Experimente, die man machen konnte. Also es war super cool.
Ja, das fand ich auch, das teile ich total und das war echt eine sensationelle Idee und ein Konzept, das wir auf jeden Fall weiter verfolgen wollen.
Mega toll.
Ja, Michelle, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich mit dir über deine Arbeit zu unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder an einem TR-Retreat oder so
sehen. Dankeschön, ja, das hoffe ich auch.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Stefan Haringer und Alexander Wellmann vom Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.